Meine Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten und Auserwählten Gottes, lasst mich die vier letzten Fragen Gottes an Hiob noch kurz streifen. Wir schlagen noch einmal Hiob 39 auf und lesen die noch vier Fragen, die wir in etwa noch anschneiden wollen. Hiob 39, Vers 5. Wer hat den Wildesel frei entsandt? Und wer gelöst die Bande des Wildlings? Das ist dasselbe Wort, das heißt das dasselbe Tier gemeint, der Wildesel. Zu dessen Hause ich die Steppe gemacht und zu seinen Wohnungen das Salzland. Er lacht des Getümmels der Stadt. Das Geschrei des Treibers hört er nicht. Was er auf den Bergen erspäht, ist seine Weide. Und allem Grünen spürt er nach. Wir haben neulich schon einmal miteinander besprochen, dass die Tiere sinnbildliche Bedeutung haben. Wir haben einige Reihe von Tieren genannt, mit denen der Herr Jesus dargestellt wird. Angefangen vom Löwen, dem Lamm, dem Adler, dem Wurm, der Henne, wie eine Henne ihre Küchlein versammelt, habe ich dich versammeln wollen. Die Henne wurde aber nicht genannt. Ja, die Henne, die junge rote Kuh, 4. Mose 19, die Schlange, die Hindin, ja, die Hindin. Darüber hätte ich gern noch einiges gesagt. So bilden die Tiere wichtige Symbolbilder und ich will euch ein Wort vorlesen, das uns das ganz klar sagt. Das Wort ist uns bekannt, aber wohl nicht immer bewusst. Ich lese aus 1. Korinther 9, Vers 9 und 10. Im Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, das Maul nicht verbinden. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Es handelt sich nämlich beim Verbinden des Maules nicht nur um das Fressen, sondern auch um das Reden. Ja. Wer drischt, dem darf man das Maul nicht verbinden. Und jetzt geht's weiter. Ist Gott etwa für die Ochsen besorgt? Was meint denn ihr dazu? Ist Gott für die Ochsen besorgt? Kümmert sich Gott um die Ochsen? Um die Rindviecher, ja? Ja, das tut er. Auch. War sehr gut die Antwort, auch. Jetzt geht's weiter. Spricht er nicht durchaus um unseretwillen? Er sagt nicht um euretwillen, sondern um unseretwillen und bezieht sich ein in den Kreis der Menschen, die gemeint sind, wenn Gottes Wort von Ochsen und Eseln redet. Spricht er nicht durchaus um unseretwillen? Denn es ist um unseretwillen geschrieben und so weiter. Wir sehen also, dass die Schrift, wenn sie von Tieren redet, Wesen anderer Art meint. Und das nennt man die Bildsprache oder die Symbolik der Schrift. Man kann damit Unfug treiben, wie mit allen Wahrheiten. Je schärfer, je höher, je wunderbarer eine Wahrheit ist, umso größer ist die Gefahr, dass damit Unfug getrieben wird. Und gerade die paulinischen Wahrheiten wurden benutzt, damit Menschen ihre fleischlichen Triebe und Lüste und ihr böses Begehren damit verhüllen. Und Paulus hat eine ganze Reihe, ich glaube 17 solcher Fälle genannt, und hat die erklärt, indem er sagte, das sei ferne, oder keinesfalls werde das gezeugt und geboren in unserem Herzen, in unserem Sinnen. Wer einmal das verstanden hat, dass wenn Gottes Gesetz von Ochsen und Eseln redet, er uns meint, Und da steht er ganz deutlich her, er meint uns, er redet um uns und willen. Wer das einmal erfasst hat, dem geht etwas auf, wovon die meisten Menschen gar keine Ahnung haben, dass das Gesetz Gottes, von dem geschrieben steht, dass es tötet, dass es nichts nützt, dass es schwach ist, dass es die schlafende Sünde reizt und weckt, dass durch es nichts vollendet wird, dass das gleiche Gesetz, von dem so viel Negatives gesagt wird, das durch die Engel eingeschmuggelt wurde, das ist der eigentliche Sinn des Wortes, das Gesetz kam daneben ein, das von den Engeln gegeben ist und an dem nicht nur die Menschen, auf die es gelegt ist, bankrott machen, sondern durch das auch die Engel, durch die es gegeben ist, bankrott machen. Das Gesetz ist eine Sache zum bankrott machen, mit negativen Zielen, dass dieses Gesetz gewaltige Hochziele hat, denn das Gesetz ist ein Schattenriss der zukünftigen Wohltaten oder Guttaten Gottes. Ein Schattenriss. So wie man von einem Schatten die Umrisse sieht, aber nicht das Wesen selbst hat. Und so ist es mit dem Gesetz. Das Gesetz ist ein Schattenriss. Und nun will ich euch von diesem Gesetz etwas sagen über Ochsen und Esel. Und wer das auf sich beziehen kann, wer demütig genug ist oder wer helle genug ist, und es auf sich bezieht, dem wird damit ein Evangelium verkündigt, wie es größer und schöner, ich weiß, was ich jetzt sage, selbst Paulus nicht darstellen kann. Ich schlage auf 2. Mose 21. Ein Gesetz von Ochsen und Eseln, ein Gesetz, von dem es heißt, wenn Gott von Ochsen und Eseln redet, redet er nicht um uns und willen. Da heißt es. Vers 5, Vers 33. Ich will nur eines herausgreifen. Vorher ist die Rede von dem stößischen Ochsen. Wir haben gestern gesehen, dass die Symbole fast alle Doppeldeutung haben. Eine auf Christus und eine auf Satan. Christus, der Löwe aus Juda. Satan, der brüllende Löwe, der umhergeht, um zu verschlingen. Und so ist es auch mit dem Ochsen. Der Ochse, oder das flügende Kalb, oder der Stier, ein Bild auf Gott, beziehungsweise auf Christus, aber auch ein Bild auf Satan. Satan ist der stößische Ochse. Satan ist der stößische Ochse. Ich muss es doch mitlesen. 28, wenn ihn ein Ochse einen Mann oder ein Weib stößt, dass sie sterben, so soll der Ochse gewiss gesteinigt, und sein Fleisch soll nicht gegessen werden. Aber der Besitzer des Ochsen soll schuldlos sein. Wenn aber der Ochse vorher stößig war, also bekannt dafür war, ein Degen Stier, dass er sehr gefährlich ist, wenn ein Ochse vorher stößig war und sein Besitzer ist gewarnt worden, man hat ihm gesagt, du hast da einen stößigen Ochsen, der bedeutet eine Gefahr für die Menschen. Und er hat ihn nicht verwahrt, das heißt eingesperrt auf Deutsch. Und er tötet ein Mann oder ein Weib, so soll der Ochse gesteinigt. Und auch der Besitzer soll getötet werden. Das erscheint furchtbar hart und ungerecht für den, der nur die Bibel dem Buchstaben nachlesen kann. Und das sind die allermeisten, 90% oder mehr. Für den aber, der weiß, wenn er liest von stößigen Ochsen, der den Durchblick hat und gleich weiß, dass es sich hier um Satan handelt. Wer das weiß. Und wer weiß, dass der Besitzer, dem alles gehört, dem das All dient, dem das Universum zu eigen ist, dass das Gott ist, wer das weiß, der erschrickt. Wenn der stößische Ochse jemand tötet, soll er gesteinigt werden, der Ochse, und auch der Besitzer soll getötet werden. Das heißt, wenn Gott weiß, dass Satan eine so ungeheure Gewalt hat, dass wir durch unsere Erbanlage, durch unsere natürliche Beschaffenheit, durch unser Fleisch, durch die uns umbrandende Sünde dem Feinde ausgesetzt und preisgegeben sind, wenn das Gott weiß, und lässt den Teufel doch los auf uns und gibt uns doch diesen Mächten preis, dann soll der Ochse, der stößische Ochse, der wird getötet. Und der Besitzer wird auch getötet. Ist Gott gestorben? Ist Gott getötet worden? Um unseretwillen. In seinem geliebten Sohn. In seinem geliebten Sohn hat sich das bewahrheitet.
Also diese wunderbare Stelle, dass er sich selbst ans Kreuz ging, da steht die
Stelle. Kolosser 2, ja. Meine lieben Brüder, aber ich will dabei nicht stehen bleiben, sonst werde ich nicht fertig mit den 17 Fragen. Ich lese weiter. Wenn jemand eine Grube öffnet, ich habe alle Worte, die von der Grube handeln, in der Schrift nachgelesen. Ich habe dazu Wochen und Monate gebraucht. Die Grube ist nicht nur ein Loch, was ich da draußen in der Erde öffne, die Baugrube da draußen, das ist auch eine Grube, sondern die Grube ist eine Abteilung des Totenreiches. Die Grube, die Höhle. Daher kommt das Wort Hölle. Wenn jemand eine Grube öffnet, oder jemand eine Grube gräbt, also eine geöffnete, indem er die Bretter oder was darüber lag, abdeckt, oder wenn er eine Grube gräbt und sie nicht zudeckt, das heißt die Möglichkeit lässt, dass das jemand da reinplumpst, jemand reinfällt, und es fällt ein Ochse oder ein Esel hinein, dann muss der Besitzer der Grube es wieder gut machen oder es erstatten. Die Grube ist das Totenreich. Im Allgemeinen eine besondere Abteilung, aber auch eine Benennung für alle Grüfte und Gräber und Verdammnis und Finsternisorte. Ist das Wort Grube eine Benennung? Bitte nachzuforschen in der Schrift, ehe ihr darüber ein Urteil habt. Es gibt immer so dumme Schwätzer, die sagen, lehn dich ab, lehn dich ab. Sie lehnen alles ab. Wenn ich sage 3x3 ist 9, dann lehnen sie ab. Genau wie der Ollenhauer. Wenn der Adenauer sagt, 4x4 ist 16, sagt der Ollenhauer, lehne ich ab. Wir sind dagegen. Also ich bin kein Politiker, nebenbei bemerkt. Meine Politik ist in den Himmel. Aber es gibt solche Menschen. Meine lieben Freunde, wenn wir das nachforschen, was ist die geöffnete Grube? Die aufgedeckte, die nicht zugedeckte, die gegrabene Grube, das ist das Totenreich, das wie ein Muttermund alles verschlingt, was lebt. Das Totenreich ist unersättlich und verschlingt alles. Und wer hat denn diese Grube geöffnet? Wer hat denn diese Grube aufgedeckt? Wer hat denn die Möglichkeit gegeben, dass die Geschöpfe da reinfallen? Du nicht! Wer hat denn das gemacht? Ja, seht ihr, ihr habt Angst. Ihr habt Angst zu sagen, das hat Gott gemacht. Ihr habt Angst zu sagen. Obwohl letztlich und zutiefst Gott der Ursächer aller Dinge ist, er bewirkt das all, auch die Grube, auch das Totenreich. Wenn man das zum ersten Mal hört, erschrickt man davor. Und wenn jetzt ein Ochse oder ein Esel da reinfällt, entweder weil er so dumm ist, oder weil er so neugierig ist, oder weil er nicht gehorcht, seinem Treiber, aus irgendeinem Grund, wenn er da reinfällt. Und wenn die Schrift von Ochsen und Esel redet, da redet sie von wem? Um unseretwillen. Um deinetwillen, meinetwillen, haben wir ja gelesen. Wenn nun ein Ochse oder ein Esel hineinfällt, so soll der Besitzer der Grube das wieder gut machen. Er muss das erstatten, muss das wieder gut machen. Damit verpflichtet sich Gott durch sein eigenes Gesetz, denn das Gesetz ist ein Gesetz Gottes, ist aber durch die Engel auf das Fleisch gelegt. Und das war ihr Fehler. Denn das Gesetz ist geistlich, ich aber bin fleischlich. Das war der Fehler der Engel, der ihr Weg. Aber das Gesetz ist das Gesetz Gottes, an das er sich bindet. Deshalb fragt er im Psalm 50, was hast du mein Gesetz in deinen Mund zu nehmen? Was hast du mein Gesetz in deinen Mund zu nehmen? Du. Ja, mein Gesetz. Das ist mein Gesetz. Nach dem richte ich mich. Für den, der sieht, das Gesetz ist ein Programm, ein Schattenriss der zukünftigen Guttaten Gottes. Was Gott mal alles Gutes tut, das stellt er dadurch den Schattenriss des Gesetzes. Und deshalb betet auch David, nicht, lass mich dein Gesetz halten, alle Gebote erfüllen. So betet er nicht, sondern er sagt, lass mich Wunder schauen hindurch, ja, in deinem Gesetz oder hindurch durch dein Gesetz hindurch, heißt eigentlich wörtlich. Meine Freunde, der Besitzer ist verpflichtet, alles wieder gut zu machen. Wenn ein Ochs oder ein Esel in eine Grube, ins Verderben, ins Totenreich, in die Hölle hineinfällt, und der Ochs und der Esel bist du und ich, hat sich Gott verpflichtet durch sein Gesetz. Wenn wir so anfangen, das Gesetz zu lesen, wird uns das Gesetz zur wunderbaren, strahlenden Verheißung. Und so redet die Schrift von Christus, vom Vater, von der Schöpfung, aber zutiefst von der Erlösung und Wiederherstellung. Ich habe diese beiden Gesetze angeführt, weil hier auch Ochsen und Esel vorkommen. Und nun fragt Gott den Hiob, wer hat denn den Wildesel frei entsandt? Dass der Wildesel, der springt da rum und gehorcht keinen Treiber, und wenn der ihn schlägt, dann schlägt er aus und folgt nicht und so weiter. Wer hat denn Wildesel so frei da rumlaufen lassen, dass der in jedes Loch reinfällt und so weiter? Wer hat das gemacht? Ich hoffe doch nicht. Das hat Gott gemacht. Gott hat ihn so erschaffen. Und wenn er in eine Grube fällt, ist der Besitzer der Grube verpflichtet, das wieder gut zu machen. Gott verpflichtet sich, alles wieder gut zu machen, was der Feind anstellt. Was ich nicht geraubt habe, muss ich Stück für Stück erstatten. Steht in Psalm 90, Vers 4. Das ist Evangelium im Gesetz. Und wenn uns das mal aufgeleuchtet ist, dann schauen wir Wunder in seinem Gesetz. Das soll genug sein für die Geschichte vom Esel. Jetzt kommt noch ein schlimmeres Tier. Das ist der Wildochs. Ochsen und Esel sind nicht nur genannt, sondern Wildochsen und Wildesel. Vers 9, jetzt kommt die 15. Frage. Wem wird der Wildochs dir dienen wollen? Oder wird er an deiner Grippe übernachten? Der Wildochs, das hebräische Wort heißt Rehm, R-E-E-M, war ein Tier, das als unzähmbar galt. Der Wildochs, das ist ein unzähmbares, furchtbares Tier. Schlimmer noch als ein Löwe und ein Bär. Löwen und Bären waren eher zu zähmen als diese Wildochsen. Die werden auch zusammen mit dem Löwen, der Wildochs und der Löwe genannt, am Kreuz, da waren allerhand Tiere. Ach, was waren da Tiere? Aber in der tiefsten letzten Schau, Hunde haben mich umgeben. Rette mich aus dem Rachen des Löwen, betet er am Kreuz, unser Herr. Und der Wildochs, du rettest mich von den Höllen der Wildochsen. Rettest du mich? Es werden eine ganze Reihe Tiere genannt. Ich glaube, es werden in Psalm 22 10 Tiere genannt. Die Hindin ist das erste in der Überschrift. Das nur nebenbei. Das wäre auch ein interessantes, fesselndes Kapitel für sich. Was bedeuten die Tiere, die Symbolik der Tiere in Psalm 22. Nun heißt es hier, wird der Wildochs dir dienen wollen? Glaubt ihr, dass ein Wildochs kann durch deine Unzähmbarkeit, die Assyrer, darüber gibt es assyrisches Schrifttum, dass die Assyrer sagen, also alles möglich auf Erden, aber ein Wildochs zu zähmen, das ist nicht möglich. Wird der Wildochs dir dienen wollen? Wird er an deiner Grippe übernachten? Er schlägt alles zusammen mit seinen Hufen und geht durch. Wirst du den Wildochs mit seinem Seile an die Furche binden oder wird er hinter dir her die Talgründe eggen? Unmöglich. Wirst du ihm trauen, weil seine Kraft groß ist, und ihm deine Arbeit überlassen? Wirst du dich auf ihn verlassen, dass er deine Saat heimbringe und dass er dein Getreide auf deiner Tenne einscheuere, in die Scheuer bringe? Wirst du das fertig bringen mit deinem Wildochs? Ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Der Wildochs ist ein Symbol auf Satan. Wird Gott das fertig bringen? Ich habe da wieder keinen Mut zur Antwort. Ja. Denn indem er fragt, sagt er ja, guck, das kannst du nicht, aber ich kann's. Ich werde es tun. Gott antwortet und offenbart sein Vermögen, indem er Fragen stellt, er küsst unsere Lippen durch die Antwort, die er gibt. Auf die größten Probleme der Menschheit, wie wird einmal die Sünde aus der Schöpfung beseitigt? Wie kann einmal diese Welt ein Paradies werden? Durch den Nationalsozialismus ist es nicht geglückt. Und durch den Kommunismus wird es auch nicht glücken. Aber durch den Christus wird es gelingen, meine Freunde. So stellt Gott Fragen und gibt in den Fragen indirekt die Antwort. Du kannst das nicht, Hiob, aber ich kann das. Ich kann das. Und deshalb ruft auch Hiob, das werden wir nachher noch sehen, jetzt weiß ich, dass du wie viel vermagst?
Alles
vermagst. Auch den Wildochs zu bändigen. Und wird der Wildochs ihm einmal dienen wollen? Wird er mal sagen, ich will dir dienen, ich will dich lieben? Wird das der Wildochs einmal?
Ja.
Glaube ich. Sogar Nietzsche hat gesagt, oh Gott, vor dem ich fliehe und fernwärts meine Schritte wende, ich will dich lieben, selbst dir dienen, sagt Nietzsche, einer der größten Antichristen. Und das wird auch einmal der Wildochs, der wird ihm dienen wollen. Das liegt in dieser Frage drin, für den, der seine Bibel zu lesen versteht. Da liegen die gewaltigsten Gottesprogramme enthüllt, meine Freunde. Das war die Frage 15. Ich will weitergehen, sonst werde ich nicht fertig. Frage 16. Gibst du dem Rosse Stärke? Bekleidest du seinen Hals mit der wallenden Mähne? Machst du es aufspringen gleich der Heuschrecke? Sein prächtiges Schnauben ist Schrecken. Es scharrt in der Ebene. Es freut sich der Kraft. Es zieht aus den Waffen entgegen. Den Krieg, den Kampf. Es lacht der Furcht und erschrickt nicht und kehrt vor dem Schwerde nicht um. Auf ihm klirrt der Köcher, der blitzende Speer und der Wurfspieß. Mit Ungestüm und Zorn schürft es den Boden und lässt sich nicht halten, wenn die Kriegsposaune ertönt. Beim Schall der Posaune ruft es Hui und aus der Ferne wittert es die Schlacht, den Donnerruf der Heerführer und das Feldgeschrei. Oh, was ist das eine Sprache? Man sagt, das ist dichterische Sprache, die Übertreibung, das Poesie. Jawohl, das ist es auch. Es gibt kein schöneres Buch als die Bibel. Welch eine Sprache. So ist, ich weiß nicht, ob in der Weltliteratur von irgendeinem Menschen jemals so, dass das Pferd, das Ross geschildert ist, wie hier in diesem Abschnitt. Das ist eine geradezu berauschende Sprache, eine bildhafte, schöne Sprache. Darf man sich daran freuen?
Ja.
Natürlich. Das darf man. Ich könnte mir denken, dass ein gläubiger Lehrer, der mit seinen Kindern, meinetwegen auf einer höheren Stufe, in einem höheren Zusammenhang, das Pferd durchnimmt, dass er sagt, ich will euch mal vorlesen, wie Gottes Wort das Pferd schildert, mit welch prächtigen, wunderbaren Bildern. Könnte ich mir vorstellen. Wenn wir aber wissen, was das Pferd in der Schrift bedeutet, was heißt denn Philippi?
Pferdefreund.
Ja, Philein heißt lieben und Hypos, ein Hypodrom, das ist eine Pferdeschule, Hypodrom, daher kommt das Wort. Philippi, Pferdefreund. War die erste Stadt in Europa, Philippi, Pferdefreunde. Ihr Lieben, es sind noch Plätze da, sucht euch. Hier ist auch noch einer. Komm her, mein Lieber. Ja, also setzt euch mal, wir wollen weitermachen. Wenn hinten keine Plätze sind, da vorne sind noch. Als der Herr Jesus auf Erden war, ist er nie auf einem Pferd geritten. Ist er nie auf einem Wagen gefahren. Er ist auf einem Esel geritten und ist auf einem Schiff gefahren. Zufall. Nein, nein, das ist Prophetie für den, der die Bibel in ihrem innersten Kern versteht. Der versteht, was die Welt im Innersten zusammenhält. Wird der Herr Jesus mal auf einem Pferd reiten?
Ja.
Auf was für einem?
Weißen
Pferd. Wird er einmal die Kriegstrompete erschallen lassen? Werden die bei ihm sind, seine Getreuen und Heiligen, seine Hausgeborenen, werden die auch einmal auf weißen Pferden reiten? Kennt ihr die Bibel nicht? Habt ihr noch nie gelesen in dem Buch? Die werden auch auf Er und die Seinen, seine Ausgeborenen. Und was für den Abraham, sein Abbild von Gott, dem Vater, seine 318 Knechte waren, seine Hausgeborenen, die mit ihm in den Kampf zogen und das verloren Gegangene zurückeroberten und wieder heimbrachten. So sind wir, die wir geboren sind, im Hause Gottes, in der Gemeinde. Auch wir werden einmal mit ihm richten und zurückbringen und erstatten und regieren und vollenden. Wenn wir diese Dinge so sehen, dann geht uns die Bibel auf. Dann wird sie ein geöffnetes Buch. Sonst ist sie ein langweiliges Buch, voller Übertreibungen, unverständlicher Dinge. Aber wenn ihr Glauben siehst, die von ihm, dem Christus, zeugt, dem Haupt und seinen Gliedern, wenn wir das glauben und fassen können und dann diese Wahrheiten anlegen an dieses wunderbare Wort, da gehen uns wirklich Welten auf. Das Pferd. Er wird einmal auf einem weißen Pferd reiten. Aber diese Pferde, die werden, das Pferd wird dann seinen Charakter veredelt haben, geheiligt haben. Und deshalb steht auf den Schellen der Rosse im tausendjährigen Reich, was geschrieben? Heilig dem Herrn! Und auf den Kochtöpfen, da steht auch heilig dem Herrn. Das Essen und Fressen und Mästen wird einmal geheiligt werden. Und die Rosse werden auch geheiligt sein. Das Ross ist auch ein Symbol in der Schrift, ich kann das beweisen, will es jetzt aber nicht tun, für den Sexualtrieb, für die Sexualität. Das weiß jeder Professor, der was von Traumanalyse versteht, von dem, was die Kinder träumen, besonders wenn sie im Schlafzimmer der Eltern schlafen, was möglichst bald abgeschafft werden sollte, wenn das Kind ein paar Monate alt ist. Aber ich will auf diese Dinge nicht eingehen. Ich will das nur andeuten. Hier sind gewaltige, tiefe, kosmische, natürliche und erlösungsmäßige Zusammenhänge. Und nun fragt er, wer gibt diesem Ross seine Kraft und seine Hoheit und seine Schönheit und so weiter. Und dieses Ross von Natur aus, ein Bild des Stolzes, ein Bild der Gier nach Kampf, ein Bild der Sexualität, dieses Ross wird einmal geheiligt. Auch deine Liebestriebe, die werden einmal geheiligt vom Herrn. Schon jetzt, wenn wir sie ihm geben, wird alles geheiligt. Und das ist was Wunderbares. Und dann wird der Herr auf Rossen reiten, auf weißen Rossen, er und die Seinen. Aber solange er in der Niedrigkeit war und Satan noch herrschte auf der Erde, da war eben das Ross noch das natürlich Triebhafte. Meine Freunde, so gehen uns die Fragen erst auf in ihrem inneren Zusammenhang. Letzte Frage, 17. Frage, Vers 26, da ist die Rede vom Adler oder vom Habicht. Schwingt sich der Habicht durch deinen Verstand empor, breitet seine Flügel aus gegen Süden oder erhebt sich auf deinen Befehl der Adler und baut in die Höhe sein Nest. In den Felsen wohnt und verweilt er. Der Adler. Wer ist der Felsen? Wer sind die Felsen? Auf Felsenzacken und den Spitzen der Berge, von dort erspäht er Nahrung. In die Ferne blicken seine Augen. Seine Jungen, der Adler ist Christus, und die jungen Adler sind wir. Und wenn wir müde werden, da werden wir wie die Adler, dann erneuert sich unser Leben. Das heißt es nicht wie das des Adlers, sondern wie der Adler. Es gibt Adler, gewisse Rassen, wenn dann der Adler 60 Jahre etwa alt ist, da wird er alt. Und hat keine Energie mehr, lässt den Kopf hängen, sein blitzendes Auge blickt trübselig und auf einmal, da kommt eine Erneuerung über ihn. Dann zerschlägt er am Felsen seine Krallen, das Horn seiner Krallen schlägt er ab, seinen Schnabel, das Horn des Schnabels schlägt er ab, die Federn fliegen, Blut fließt und man findet dann große Lachen, ich weiß das von Adlerforschern, große Lachen, Blut mit Federn und Hörn und das Hörn, und der Schnabel und die Federn wachsen nach und dieser Adler, der alt war und gebrochen, der wird wieder jung und stößt mit einem jauchzenden Schrei durch die Wolken, wenn Gewitter kommt und alle Vögel ducken sich, der Adler nicht, der stößt mit einem Schrei durch die Wolken und durch der Sonne entgegen. Und so wird unser Leben erneuert sich wie das des Adlers. Das ist ein Vorbild für uns. Steht geschrieben. Da steht geschrieben, Tausende von Jahren, ehe das die moderne Wissenschaft erforschte und fotografierte und filmte und so weiter. Und mit Tonbändern die Stimmen aufnahm. Ja. Ich weiß das von Adlerforschern. Und jetzt weiß man, dass es nicht heißen muss, dein Leben erneuert sich wie das des Adlers. Nein, wie der Adler. Das heißt, die Erneuerung des Adlers ist ein Abbild davon, wie wir erneuert werden durch den Heiligen Geist. Wenn Christus in unser Herz kommt, da stoßen wir einen frei aus und stoßen durch die Wolken hindurch der Sonne entgegen, welche Christus ist, wenn wir erneuert sind. Dann zerschlagen wir den Schnabel und die Krallen und verlieren die Federn. Aber wir, das wächst alles nach. Wir werden noch einmal jung, wir werden noch einmal strahlend. Ja, dein Leben erneuert sich wie der Adler. Darf man das auch wirklich nehmen, dass einer, der am Sterben war, dass der wieder lebendig wird und neue Kräfte, darf man das wirklich nehmen? Ja, natürlich, ich nehme es wenigstens wirklich. Meine Freunde, wo seine Jungen schlürfen Blut, die Adler nähren sich ja vom Blut, und die Lieblingsspeise des Adlers sind junge Schafe. Schlägt er. Und dann nährt er sich von dem Fleisch dieser Schafe und von dem Blut dieser Schafe. Haben auch wir ein Schlachtschaf, das uns sagt, dies ist mein Fleisch, dies ist mein Blut. Nehmen wir das auch als Nahrung? Ja. Wer es zu fassen vermag, der fasse es. Für den Glauben ist hier das Abendmahl dargestellt. Für den Glauben. Der Unglaube, der sagt, ich glaube nur an den Epheser und Kolosserbrief, sonst glaube ich nichts. Abendmahl brauche ich gar nicht. Es gibt Leute, die sind so fromm, die brauchen gar kein Abendmahl mehr. Sagen, so ein Stückchen Brot, das ist doch nichts. Oh, meine Lieben, die Schrift redet ganz anders. Und die ersten Christen haben täglich das Abendmahl gefeiert. Er ist auf dem Felsen und sein Blick geht in die Ferne. Stehen auch wir auf dem Felsen, welcher Christus heißt. Geht auch unser Blick bis über die Äonen hinaus und vor die Äonen zurück. Nähren auch wir uns von dem Fleisch des Lammes und von seinem Blut. Natürlich, natürlich. Meine Brüder, hier steckt Evangelium drin. Für den, der sehen kann und sehen will. Und für den anderen, Altes Testament brauche ich nicht. Altes Testament. Haben die eine Ahnung von diesem wunderbaren Buch? Ich habe jetzt 17 Fragen Gottes genannt. Und jetzt zum Schluss sage ich noch Folgendes. Jetzt gab Hiob auf diese 17 Fragen Gottes, gab Hiob zwei Antworten. Und die lese ich euch vor. Hiob hat geantwortet. Hiob hat geantwortet. Und zwar hat er zwei Antworten gegeben. Erste Antwort. Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach. Vers 33. Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach. Siehe, zu gering bin ich. Was soll ich dir erwidern? Was soll ich dir antworten? Ich lege meine Hand auf den Mund. Das griechische Wort für Anbetung heißt, die Hand auf den Mund legen. Zum Zeichen, dass man zum Schweigen gekommen ist und mit einer Kussbewegung dem anderen zuwerfen. Das ist Anbetung. Proskyneo. Ein wunderbares Wort. Ich lege, Gott küsst uns durch sein Wort und wir küssen ihn wieder, indem wir zum Schweigen kommen und zur Anbetung. Das heißt Anbetung. Anbeten heißt die Hand auf den Mund legen, jetzt will ich meinen Mund halten. Und mit einer Kussbewegung Gott zuwerfen. Ich küsse dich. Küsse den Sohn, dass er nicht zürne, weil er uns küsst.
Könnte man auch sagen, im Schweigen die Ehre geben?
Im Schweigen die Ehre geben, ja. Es gibt ein Wort im Psalm 65, er schweigt. Vor dir ist zum Schweigen gekommen sein Lobgesang. Was meinst du, Wolfgang?
Deiner Hart schweigen ist der Lobgesang.
Jawohl, die Stelle meine ich. Ja. Weißt du, wo sie steht? Guck mal, wo sie steht. Steht sie nicht im Psalm?
Ja, 65.
65, aha. Deiner Hart schweigend der Lobgesang. Das Wort heißt wörtlich, wer vor dir zum Schweigen gekommen ist, das bedeutet vor Gott Lobgesang. Du Lob singst Gott, indem du vor Gott zum Schweigen gekommen bist und deine Hand auf den Mund legst und sagst, ich Schwätzer habe so viel gefragt und ich weiß doch gar nichts. aber wirfst ihm dann einen Handkuss zu, weil er dich geküsst hat. Das ist der Sinn, ja, das ist das Wort. Und dann geht das Wort weiter, deiner hat schweigen das Lobgesang, der Lobgesang, und dann heißt es weiter, Hörer des Gebets, zu dir wird kommen alles Fleisch. Es gibt Fleisch der Vögel und der Tiere und der Fische und der Menschen. Und wie viel Fleisch kommt zu Gott? Alles Fleisch. Wer es zu fassen vermacht, der fasse es. Darüber gibt es gar nichts zu diskutieren. Entweder glauben wir das oder glauben es eben nicht. Sagen, ja, das ist Dichtung. Das ist Dichtung. Gut, wenn es Dichtung ist, aber mit dem können wir nicht reden. Wir können nur mit denen reden, denen die Bibel Gottes Wort ist. Ich lese die Antwort zu Ende. Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet und ich will nicht mehr antworten. Ich will nicht mehr anfangen. Ich will den Mund halten, ich bin kuriert. Und zweimal und will es nicht mehr tun. Ich habe geredet, was ich nicht verstand, aber jetzt bin ich still geworden. Ich lege die Hand auf den Mund. Das ist die eine Antwort. Und jetzt kommt noch eine Antwort. Die lesen wir im Psalm, in Kapitel 42, Vers 1. Und nun kommt etwas, was wir nennen könnten, die Buße Hiobs. Das Umdenken, das Umsinnen, das Umlernen Hiobs. Es gibt auch eine Buße der Gemeinde, die lesen wir in Kolosser 3. Buße heißt Metanoia, das heißt auf etwas anderes den Sinn lenken, den Denksinn, die Nus lenken, Metanoia. Und da steht, sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf Erden ist. Wo der Christus ist, darauf sinnet, lenket eure Sinnen ganz auf ihn allein. Das ist Buße für die Gemeinde des Leibes Christi, nach Kolosser 3. Ich kenne Leute, die leben in der Sünde und sagen, Buße brauchen wir nicht mehr. Das ist jüdisch, das ist reichsmäßig, oh, haben wir nicht mehr nötig. Leben in der Sünde. Meine Freunde, was ist das eine ernste Sache? Wie kann der Teufel auch das Heiligste benutzen? Doch, solange wir auf Erden sind, müssen wir jeden Tag neu umsinnen. Müssen wir unser Sinnen und Trachten, das aufs irdische Ziel von Natur aus, umschalten aufs Himmlische. Und hier lesen wir nun von der Buße Hiobs. Ein Stück haben wir schon gehört, ich lege meine Hand auf den Mund, ich werde nicht mehr reden. Jetzt geht's weiter. Und Hiob antwortete, Hiob 42, dem Herrn und sprach, ich weiß, Luther übersetzt, glaube ich, jetzt weiß ich, dass du alles vermagst. Vorher hat er daran gezweifelt, aber jetzt weiß er, dass Gott alles vermag. Es gibt nichts, was Gott unmöglich ist. Es gibt Leute, die sagen, Gott kann nicht. Wenn ein Mensch nicht will, dann kann Gott nicht ihn retten.
In Jeremia steht auf die Stelle, eure Krankheit ist unheilbar.
Aber ich will sie heilen. Eure Krankheit ist unheilbar, ja. Jeremia, ja, steht's. Aber ich will sie heilen. Wenn ein Lehrer nicht in der Lage ist, einen ungehorsamen Jungen, den er meinetwegen an die Tafel ruft, komm raus zu mir. Und der kommt nicht. Ich habe das erlebt, vor 45 Jahren, als ich kleine Burschen hatte. Sechsjährige, habe ich mal angerufen, du Fritz, komm mal her. Sagt er, nö. Sag ich, na jetzt komm mal raus zu mir. Sag ich, ich zähle jetzt auf drei. Und wenn ich drei sage und du bist nicht da, dann hole ich dich. Da haue ich dir aber erst den Hintern voll. Und dann folgst du mir. Eins, bei zwei war er schon da. Das habe ich fertig gebracht als Lehrer. Und da sollte der allmächtige Gott mit seinen armseligen Geschöpfen, die nur eine Made sind, ein Wurm, Dreck, Ton, Kot, da sollte Gott nicht fertig bringen. Das ist Gotteslästerung. Ich weiß, dass du alles vermagst. Das hat er vorher nicht gewusst. Aber jetzt weiß er es. Das ist seine Buße. Er lernt umdenken. Und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Was hat denn Gott vor? Will Gott, dass alle Menschen gerettet werden oder dass einige gerettet werden? Alle. Das hat er vor. Kann ihm das verwehrt werden? Das gibt Leute, die sagen, wenn der Mensch nicht will, dann kann Gott ihn einfach nicht retten. Und wenn da hinten der kleine Knips von 6 Jahren sagt, ich will nicht, dann bin ich halt machtlos. Bin ich machtlos, dann ist es machtlos. Wäre ich ein Trottel, aber kein Mann. Meine Freunde, hier steht, Und da haben viele von denen, die sich höchste Erkenntnisse rühmen, noch nicht einmal den Erkenntnisstandpunkt eines Hiob erreicht. Ich weiß, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Ich habe beurteilt, was ich nicht verstand. Kommt das heute auch noch vor, dass Menschen etwas beurteilen, was sie nicht verstehen? Ho, ho, ho. Ich habe mal eine Zeit lang bei einer Arbeiterfrau Mittagsbrot gegessen, Rohkost, weil es kein Rohkostlokal in Worms gibt, habe ich eins erfahren, Frau eines Arbeiters. Und der Arbeiter, der war SPD-Mann und Schulungsmann, der eben seine Partei geschult hat in der weltanschaulichen Anschauung. Und auf einmal hat er gemerkt, seine Frau, die wird so langsam fromm. Ich habe mit der Frau natürlich gebetet, vom Essen, habe mit ihr geredet, Christus bezeugt, die Frau war ganz aufgeschlossen, ganz bewegt. Und auf einmal merkt der Mann, seine Frau war fromm. Oh weh. Dann hat er mich schon mal, er war so etwa 20 Jahre jünger als ich, zur Rechenschaft gezogen. Er hat gesagt, glauben Sie, was in der Bibel steht? Ich sage, ja, das glaube ich. Da sind Sie aber schief gewickelt, da sind Sie aber falsch belehrt. Die Bibel ist ein Lügenbuch von den Priestern, um die Arbeiterschaft zu unterdrücken. Und hat mir da einen Vortrag gehalten. Und als er dann mal Luft schnappte, da habe ich dann angefangen. Ich sage, ja, sagen Sie mal, wie oft haben Sie denn die Bibel schon gelesen? Ich lese sie jetzt seit über 40 Jahren in einer Reihe von Sprachen und lese sie jeden Tag und staune jeden Tag aufs Neue. Ich habe früher als junger Mensch, da habe ich auch so ähnlich geredet wie Sie, habe ich auch einen großen Maul gehabt, ohne was zu verstehen. Aber heute geht mir das Wort auf. Wie oft haben Sie so denken, lesen Sie mal gründlich die Bibel, dann können wir uns unterhalten. Und hat mich rausgeschmissen. Ich habe nicht mehr kommen dürfen zum Essen. Ja. Das wiederholt sich in 1000 Variationen, meine Lieben. Aber den lässt sich nicht mehr los und seine Frau lässt auch nicht mehr los. Ich sehe sie öfter mal, sie geht jetzt arbeiten, weil ihre Tochter studiert und so weiter. Ich habe beurteilt, was ich nicht verstand. Dinge zu wunderbar für mich, die ich nicht kannte. Und dann geht es weiter mit dem Gehör des Ohres, Vers 5, hatte ich von dir gehört. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Jetzt hat das innere Auge die Größe und Allmacht Gottes geschaut. Darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Das ist Buße eines Hiob. Er verabscheut sich selber und bereut in Staub und Asche. Wenn einer Buße getan hat damals, da hat er sich in Asche gesetzt und hat sich Staub auf sein Haar, auf sein Haupt gestreut. Das war das äußere Zeichen der Buße, der Demütigung, dass er Dreck ist. Ein Bild dafür, wie er sich selber einschätzt. Ich verabscheue mich, weil ich Dinge geredet habe, die ich nicht verstanden. Das ist der zweite Teil der Buße. Und jetzt kommt der dritte Teil der Buße. Wir wissen, der Hiob, der hatte drei Freunde. Und diese Freunde, das waren fromme Schwätzer. Die haben gesagt, Hiob, dein Leben ist nicht in Ordnung. Du hast geheime Sünden, die du nicht herausrücken willst. Denn wenn dein Leben in Ordnung wäre, dann wärst du gesund. Aber du bist krank, du hast einen Aussatz, vom Scheitel bis zur Sohle. Und das beweist, dass dein Leben nicht stimmt. Denn wer gläubig ist, der ist nicht krank. Gibt es auch heute noch Leute, die so reden?
Ja.
Okay, heute gibt es auch noch Leute. Ja. Ich habe mit meinem lieben Freund, ein Freund, Hermann Zeiss, 4 Stunden darüber verhandelt, über diese Frage. Ja. 4 Stunden. Was hat er getan? Die haben ihn schwer angegriffen. Die haben ihn aufs Tödlichste beleidigt. Die haben ihm über den Mund gefahren und haben, indem sie so scharf ihn angriffen, Aussagen gemacht, dass Gott sagt, ihr habt nicht recht geredet über meinen Knecht Hiob. Und jetzt sage ich etwas, das ihr vielleicht nicht glauben könnt, aber was doch so ist. Und dennoch waren die Aussagen, die die Freunde oder in Wahrheit Feinde Hiobs machten, Gott inspiriertes Wort. Was sie sagten, das war alles richtig. Aber dass sie diese Wahrheiten als Waffe gegen den Hiob benutzten, das war falsch. Seitdem mir das aufgeleuchtet ist, mir haben Leute gesagt, oh, man darf doch in der Bibel nicht alles wörtlich nehmen. Zum Beispiel, was die Freunde des Hiob sagten, das war doch einfach so Geschwätz. Das war doch kein Wort Gottes. Das muss man ausschalten. Und andere Sachen auch. Das war doch kein Wort Gottes. Das muss man ausschalten. Und andere Sachen auch. Haben mir viele schon gesagt. Und das hat mir Not gemacht. Da habe ich Gott gebeten um Klarheit. Was die Freunde Hiob sagen, ist Wahrheit. Aber dass sie diese Wahrheit benutzen, um damit gegen den Hiob anzugehen, das war nicht recht. Aber Wahrheiten waren es. Und es war inspiriertes Wort Gottes, was da steht. Das war mir ein wunderbarer Schlüssel zu einem höheren Verständnis dieses unbekannten Buches, meine lieben Freunde. Und nun kommt der dritte Teil der Buße. Und ich will mal sehen, ob wir so weit sind. Vers 10. Der Herr wendete das Gefängnis Hiobs. Das Gefängnis Hiobs, der saß ja nicht in einem irdischen Gefängnis, der saß in Staub und Asche, der war in der Krankheit, der war von seiner Frau verschmäht, der war von seinen Freunden verlassen, hatte seine gesamten Reichtümer verloren, seine Riesenherden, also 3000 Kamel und ein Kamel. Das Menschenleben währt wie lang? Nach dem Wort Gottes. 70 Jahre. Und wie viele Jahre hat er jetzt noch hinzugefügt bekommen? 140. Es wurden ihm noch 140 Jahre hinzugefügt. Vers 16 steht das. Was ist das? Ein wunderbares Mathematikbuch. Das ist keine höhere Mathematik. Das ist höchste Mathematik.
Da kann man auch sagen, das Ende war gesegnet noch auf der Anfang.
Das kann man... sein Ende war gesegnet. Das kann man für alle sagen. Dein Ende wird auch mal herrlicher sein als sein Anfang. Der Anfang, den du hier auf der Erde machst, das ist eine armselige Sache. Mit deinem weißen Haar und deinem... Du bist ein alter, klebriger Mann, nicht aufhören. Aber das ist nur der Anfang. Das Ende kommt mit der Auferstehung und das wird herrlicher und strahlender sein als der Anfang. Ja. So verfährt Gott. Das war die Buße und das war die Folge der Buße, dass Gott alles erstattet, alles mehr. Hiob ums Doppelte, Israel ums Hundertfache und die Gemeinde eins zu unendlich. Ich sage das immer wieder mit einer ungeheuren Freude. Und viele Menschen, Hunderte, haben mir schon gesagt und geschrieben, seitdem ich das eingesehen habe, ist mein Leben so voll Glanz geworden. Jetzt kann ich warten, jetzt kann ich schweigen, jetzt kann ich tragen, jetzt kann ich dulden. Ich weiß, Gott ist auch ein Erstatter, ein Wiedergutmacher. Und das steht, hat auch der Hiob erlebt. Und das ist die Buße, die sie ein Hiob gehabt hat. Jetzt habe ich die 17 Fragen beantwortet, die Gott gestellt hat, und die 2 Antworten gesagt, die der Hiob Gott gegeben hat. Und nun habe ich euch versprochen, euch noch etwas zu erzählen, ehe wir noch miteinander beten und noch ein Lied singen. Ich habe euch versprochen, ein Märchen, ein modernes Märchen, ein wahres Märchen, also eine wahre Geschichte zu erzählen. Und habe sie genannt, die Perle aus dem Meer oder die vertauschten Wasserfrösche. Ja. Was ich jetzt erzähle, haben wir erlebt in Holland und ist der Arthur noch nicht da. Der Arthur Mohl nicht da. Was soll ich lauter sprechen? Nein. Auf mehrfachen Wunsch und zur Ehre Gottes erzählen, um zu zeichnen, wie Gott heute noch etwas wunderbar führt und leitet und einfädelt. Aber wir singen erst ein Lied, denn ich habe den Arthur bestellt. Er soll allerspätestens 11:05 da sein. Die in Schwermut stecken, denen habe ich empfohlen. Betet im Glauben. Gebietet im Glauben. Weicht ihr Schwermutsgeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Nehmt das im Glauben, ich bin bei euch alle Tage. Er ist der Freudenmeister. Und denen, die im Hochmut stecken, statt in der Schwermut, den habe ich empfohlen, betet, weicht ihr Hochmutsgeister, denn mein Freudenmeister, die wahre Freude, bringt der Herr. Jesus tritt herein. Und denen, die in fleischlichen Versuchungen stecken, habe ich empfohlen, betet, weicht, ihr Unzuchtsgeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Und so kannst du dieses Gebet variieren nach deinen Schwächen, deiner Anfechtbarkeit, deinen Versuchungen. Sei dir aber bewusst, dass wenn du das betest, weicht, ihr Mammonsgeister, ihr Hochmutsgeister, ihr Unzuchtsgeister. Seid euch bewusst, dass ihr diese Mächte, die euch jetzt anfallen wollen, die mit dem Basiliskenblick euren Willen lähmen wollen und euch in eure Lieblingssünde führen wollen, seid euch bewusst, dass ihr Finsternismächte anruft. Und deshalb gebt die Begründung, warum die weichen müssen. Denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein und rechnet damit, dass der Herr Jesus, der euch nahe zu sein versprochen hat, wirklich und wesenhaft hereintritt. Wir haben ungezählte Menschen schon gesagt und geschrieben, lieber Onkel Adolf, seitdem ich das bete, habe ich nicht mehr zu rauchen. nicht mehr in die Fleischesünde, nicht mehr in den Hochmut, in den Ungehorsam, in den Trotzen, in Bosheit, Diebstahl, Lüge. Ich habe nicht mehr zu fallen brauchen. Ich bin frei, seitdem ich das so im Glauben beten kann. Ich sage das hier als ein Zeugnis, das ihr für euch anwenden dürft und das ihr anderen sagen dürft. Denn so wie es uns geht, dir und mir, so geht es ja allen. Wir brauchen die augenblickliche Hilfe, die rechtzeitige Hilfe, nennt es die Schrift. Und dazu ist dieser letzte Vers unseres Liedes, in diese drei ersten Zeilen, ein wunderbares Gebet. Nun müsst ihr euch bewusst sein, ich rede diese Mächte an, ich gebiete ihnen. Denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein und rechnet, dass der Herr wirklich euch nahe ist und hereintritt. Stellt euch unter seine segnenden, sündenauflösenden, bevollmächtigenden, durchbohrten Christushände. Tut das, meine Lieben. Tut das wesentlich, wirklich. Und ihr werdet den Sieg haben. Hat du es wahr?
Ja.
Hat man stimmt?
Ja.
Also glaubt ihr uns drei?
Ja.
Ja, das ist wahr. So, und jetzt kommt Nachtisch. Nein, ich fange nochmal an.
Also.
Nachtisch. Ich habe nämlich versprochen, dass ich ein modernes Märchen, das heißt eine wahre Begebenheit, erzähle, unter der Überschrift die Perle aus dem Meer oder die verwechselten, die vertauschten Wasserfrösche. Du kennst ja.
Nein.
Du kennst es nicht?
Doch.
Also, hört, ich habe es euch versprochen, und weil ich nachher gleich weg muss.
Das
tue ich bald. Ja. Ich habe, hier sind einige, die das miterlebten. Sind hier einige. Darunter auch hier unser Bruder Muhl. Und der war die Hauptperson fast, neben den Wasserfröschen. Und der wird dann also mich unterbrechen, ergänzen und vollenden die Geschichte. Vor zwei, drei.
Weiß ich nicht.
Jahren. Also vor einigen Jahren waren wir in Holland zu einer Konferenz. Und dabei besuchten wir auch die Weltausstellung in Brüssel. Nahmen wir uns einen Bus und fuhren von Holland nach Brüssel und besuchten die Weltausstellung und hatten unterwegs die Möglichkeit, am Meer etwas Rast zu machen. Da waren alte Berliner Geschwister, die haben gejaucht, alte Mütterchen, die haben gejaucht wie kleine Kinder, als sie das Meer sahen und sagten, ich habe noch nie in meinem Leben das Meer gesehen. Jetzt bin ich zum ersten Mal da und sie hat das Meer. Dass sie nicht vor Freude geweint haben, war alles. Es war ein wunderschönes Erleben. Die haben das Meer gesehen. Und dann haben die Brüder erklärt, also da drüben, da ist England und da ist Schweden und so weiter. Und da hat unser Bruder Muhl gesagt, so, wir haben jetzt eine Stunde Zeit etwa oder anderthalb Stunden und an eine Stelle, die uns zugewiesen war. Wie war das?
Ja, ja.
Erzähl du mal. Ist das besonders?
Ja, ja, wenn ich in Verlegenheit bin, dann hole ich ihn wieder.
Ja.
Soviel ich mich erinnere, um das doch richtig zu stellen, die Weltausstellung, die war, glaube ich, ein Jahr vorher.
Ach, das war ja nur ein Ausflug?
Ja, das war ein Ausflug. Also von unserer Holland-Bibelfreizeit in Arnhem hatten wir im Programm einen Tagesausflug ans Meer vorgesehen. Das waren etwa zwei, drei Autostunden. Und hatten, ich weiß nicht mehr welche, ich glaube Scheveningen vorgesehen zu besuchen nach Programm. Und dann in der zweiten Woche war die Zeit bestimmt. Und siehe da, es kam wieder einmal anders, als wir das Programm gemacht hatten. Erstens war schon in der ersten Woche das Wetter so schön, haben wir gesagt, wer weiß, vielleicht ist besser, wir reisen schon diese Woche. Und zweitens hat uns das Reisebüro empfohlen, nicht nach Scheveningen zu fahren, sondern nach Sandford, wenn wir schon ans Meer wollten. Wir ließen uns also so vom Programm, das wir aufgesetzt hatten, abtreiben. Und so kamen wir dann ans Meer und diejenigen, die, es war ja schon Mitte oder über Mitte September hinaus, ein schöner Herbst, und da konnte man noch baden, haben wir gesagt, also wer Badekleider hat und wer Lust hat und wer sich da eingerichtet hat, der kann nun ein Stündchen oder anderthalb noch sich da ins Meer begeben.
Bitte schon?
Ja, du kommst gleich wieder dran.
Nein, du sollst lauter sprechen. Er soll lauter sprechen, habe ich gesagt.
Ja.
Mach nur schön.
Und dann haben wir, die Geschwister wurden mit einem großen Autocar ans Meer geführt und nach Programm mussten nach etwa anderthalb Stunden sämtliche, auch die Badegäste, wieder beim Bus sein. Und da haben sich nun die Einzelnen in Gruppenweise verteilt, etliche gingen zum Baden, etliche spazierten am Strand auf und ab oder saßen im Teehaus am Strand. Und jetzt kommt die Geschichte, bitte schön. Unter den Badenden war auch ein Bruder aus dem Rheinland, das war so etwa noch 12 vielleicht, ja. Und zwar 12, ein paar Mädchen, ein paar junge Schwestern und so weiter. Unter den Badenden, die da rumgeplätschert sind, es waren auch ein paar Fremde, die waren in der Nähe. War auch ein Bruder, der patschte auch da rum in seiner Freude und da taucht neben ihm einer von den Badenden auf und er glaubte, das ist einer von unserer Gruppe und sagt, nicht wahr, wir haben doch einen guten Gott, dass der so freundlich ist. Dann sagt sie, wie meinen Sie das? Nun, wie wir es hören in der Wortverkündigung und wie wir es jetzt sehen und erleben, so ein wunderbarer Vater. Ja, sagt sie, verstehe Sie gar nicht. Wie meinen Sie denn das? Und dann merkt er, ach, die gehört ja gar nicht zu uns. Dann sagt er, entschuldigen Sie, ich habe gemeint, Sie gehören zu unserer Gruppe Muhl. Nein, sagt sie, da gehöre ich nicht, ich bin von da und daher und bin hier Badegast. Aber was Sie da sagen, das interessiert mich. Ich habe schon auch über diese Dinge nachgedacht und habe da gar keine Klarheit. Gibt es einen Gott oder wie ist das? Und da sagt er, ach, wenn Sie Näheres hören wollen, da kommen Sie doch mal mit uns. Kurz und gut, Sie werden dann Buddha Muhl kennen. Ich war am Strand, habe das nicht miterlebt. Aber ich habe es dann von Buddha Muhl, auch von ihr und auch von dem Bruder gehört. Und der überredete sie. Sie wohnen also hier im Hotel, ja. Und wollen ein paar Tage hier bleiben, ja. Wissen Sie was? Wir fahren nach Holland jetzt. Melden sich ab im Hotel und fahren Sie mit. Ja, sagt sie, ich kann ja ein, zwei Tage mitfahren. Kann ich ja machen. Und dann ging dieses Mädchen, die da mehr hören wollte, die da neugierig geworden war, die ging dann in ihr Hotel und sagte dem Hotelier bzw. seiner Frau, ich fahre gleich weg und komme vielleicht in ein, zwei Tagen wieder. Ja, mit wem denn? Ja, auch das ist so eine Gruppe von Deutschen und Schweizern, ich kenne sie nicht näher. Und mit denen wollen sie fahren? Ja, die nehmen mich mit. Oh, dachten die. Inzwischen war Buddha Muhl mit seinem Auto vorgefahren. Und hat sich verabredet und die kam runter mit ihrem Köfferchen, um ein, zwei Tage mit uns zu fahren, noch etwas zu hören. Und als er wegfahren wollte, jetzt musst du wieder weitermachen. Ja. Ich hoffe, dass er diese Geschichte einmal zu Papier bringt, dann. Ja, deshalb, hat er mir schon lange versprochen.
Und deshalb bin ich auch so drauf gespannt, die Einzelheiten aus seinem Munde nochmal zu hören. Ja. Er versteht das. Ja.
Die Sache ging in den Einzelheiten ungefähr so. Von Anfang an war ich nicht dabei. Da war der stämmige Bruder, der eben da den Irrtum entdeckt hat, nicht? Dabei persönlich. Und weil nun die Zeit schon wieder gekommen war, in dem Augenblick, wo die Geschwister sich zum Autobus begeben mussten, hat er sich entschuldigt bei dem Fräulein, entschuldigen Sie, es tut mir leid, ich muss gehen, der Bus wartet. Und ging dann davon. Nun hat aber einer unserer Brüder, der nicht baden konnte, der am Strand auf und ab ging, hat die Szene irgendwie beobachtet. Und wie nun diese Tochter allein rauskommt aus dem Wasser, spricht er sie an. Der hat irgendwas gemerkt, dass da die Sache nicht ohne weiteres aufgegeben werden dürfe. Und sagte aber, entschuldigen Sie, ich habe nur noch so lange Zeit, bis die anderen sich angekleidet haben, dann muss auch ich beim Bus sein. Und als er merkte, ja, die Konversation würde sich lohnen, weitergeführt zu werden, aber die Bande müssen jetzt zerrissen werden, hat er sie gebeten, ihr doch die Adresse zu geben und er wolle ihr dann einmal schreiben. So. Nun aber unser Gott, wenn er ein Programm hat, dann funktioniert alles wunderbar. Der Bruder ging auch weg. Zum Glück war bei unserer Reisegesellschaft noch eine Holländerin, und zwar die mit unserer Familie befreundete Frau Dr. van Wurden. Und ihr Mann, der ist Also dieses Ehepaar hat uns die Stelle unseres Petersberg in Arnhem vermittelt, durch die waren wir überhaupt nach Holland gekommen. Und diese Frau war nun auch dabei. Eigenartig, die hat auch etwas von den Vorgängen da bemerkt. Und wie nun der zweite Bruder auch weg war, hat sie sich an die Tochter herangemacht. Oder einfach die beiden, die Frau, die Holländerin und diese deutsche Tochter, die kamen nun da ins Gespräch. Inzwischen, bis jetzt, wie war das, habe ich von allem noch nichts gewusst und ich war doch der Leiter. Ne?
Die Leiter wissen oft nicht alles.
Ne? Ich habe mich zum Glück noch, war die Frau van Wurten, meine Frau und noch eine Krankenschwester aus Zürich in Amtstracht mit mir in meinem Privatwagen. Das heißt, in dem Fall, wir konnten uns noch ein halbes Stündchen mehr Zeit leisten und da hatte ich mit der Frau van Wurten abgemacht, ich treffe noch meine Frau und sie kommen dann zu uns, wir treffen uns da oben beim Teehaus. Dann kommt die so eine halbe Stunde nicht, dann sage ich zu meiner Frau, jetzt musst du mal sehen, was da los ist mit ihr und nun komme ich, sehe ich sie da und daneben noch eine Tochter im Bademantel, etwas schlotternd, es war nicht mehr so ganz warm, im etwa 20. September. Und da macht die Holländerin diese Tochter auf mich aufmerksam, irgendwie mit einer Geste. Und kaum stehe ich da vor den beiden Damen, da guckt mich die Tochter mit großen Augen an und stellt mir prompt die Frage, oder hält mir den Revolver auf die Brust. Sagen Sie mir, offenbar hat die gesagt, ich sei der Leiter dieser Gruppe. Sagen Sie mir, sind Sie wirklich überzeugt, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Jesus Christus der Erlöser ist? Und da wusste ich, jetzt gilt's. Wurde ich innerlich still und dann durfte ich ihr sagen, ich bin nicht nur überzeugt, sondern überwältigt von diesen Tatsachen. Aber wenn Sie das interessiert, die Dinge interessiert, bitte kommen Sie doch, ziehen Sie sich doch an, kommen Sie noch, wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, da im Teehaus sitzen wir noch zusammen. Gut, sie kam dann, die beiden kamen, die Holländerin und diese Tochter. Da saßen wir so am Tee. Und sie hat eine Frage nach der anderen gestellt. Und da merkte ich, das, was der Herr schon selber in ihr Herz gelegt hatte, war so kostbar in meinen Augen, dass ich mich hütete, irgend noch etwas verbessern zu wollen. Aber eines merkte ich, und dann kommt mir der Gedanke, ich musste sie fragen, ja, was tun Sie hier in Sandford? Oh, ich bin gestern erst gekommen mit einer Reisegesellschaft, aber ich bin ganz allein. Habe gestern Abend das Hotel bezogen, ich fühlte mich etwas allein hier in meinem Zimmer und habe den lieben Gott gebeten, er möchte mir doch irgendjemand schenken, mit dem ich zusammen sein könne, Leute, bei denen mir es wohl ist. Und passt auf, das habe ich hintendrein dann erst rekonstruieren können. Die hat wohl uns frohe Gesellschaft bemerkt, als wir kamen, wie wir uns da bewegten und gefreut haben. Und wahrscheinlich, das muss sie mir dann einmal noch bestätigen, hat sie sich so langsam an uns herangemacht, nicht? Und dann hat der Herr eben so geschenkt, dass so ein Tulpatsch, hätte ich bald gesagt, nicht wahr, so sie bei der Hand fasst und ein paar Worte mit ihr spricht, nicht? Ja. So ist das wohl gegangen. Nun, als ich das höre, sage ich, ja, dann sind sie also ganz allein da. Ja. Dann sage ich, fasse ich mir ein Herz und sage zu ihr, hören Sie, die Fragen, die Sie da bewegen und die Sie mir vortragen, das sind alles Fragen, die wir, wo wir unsere Zusammenkunft haben in Arnhem, sozusagen Tag und Nacht besprechen. Wir tun sozusagen nichts anderes als solche biblischen Fragen besprechen. Da gehörten Sie eigentlich hin. Wie wäre es, könnten Sie nicht mitkommen? In meinem Wagen ist gerade noch ein Platz frei. Also da erschrak ich fast ob meiner, wie sagt man dem?
Angst vor deiner Courage.
Jawohl, da hatte ich Angst vor meiner Courage, sagt er. Ja. Dann hat sie einen Moment überlegt und sagt, jawohl, ich komme. Und dann habe ich im nächsten Moment überlegt, ja, wie soll das nun vor sich gehen? Wie bringen wir diese junge Tochter da vom Hotel weg? Dann habe ich gesagt, das machen wir so. Sie gehen jetzt in ihr Hotel. Meine Frau und die Krankenschwester kommt mit. Und die warten dann unten im Foyer im Hotel, bis sie fertig sind, gepackt haben, bereit sind, mit uns zu kommen. Inzwischen komme ich dann mit der Frau von Wurden nach und dann fahren wir zusammen weg. Schön. Nun war also meine Frau und die Krankenschwester und die Tochter zum Hotel gegangen. Als ich nun vorfahre, kommt die Krankenschwester rasch auf mich zu, komm, habe ich angehalten und sagt, Bruder Muhl, die Polizei kommt dann. Sag ich, jetzt wird's interessant, jetzt wird's gut. Ja. Kaum habe ich mich etwas innerlich gesammelt, da sehe ich schon so einen Mann raschen Schrittes in die Hoteltüre eintreten, dachte ich, das ist nur ein Geheimpolizist. Und sage zu der Frau van Wurden, kommen Sie, wir gehen auch gerade rein. Und sind gerade hinter dem Geheimpolizisten rein ins Hotelfoyer. Und haben uns dann gerade vorgestellt. Und nun sage ich, hier ist eine Holländerin, Frau van Wurden. Und sofort hat der Holländer Polizist mit der Holländerin Kontakt aufgenommen. Hat gesagt, kommen Sie mal mit mir. Ging mit ihr abseits. Und da haben sie sich etwa 10 Minuten unterhalten. Und dann kam er zurück. Die beiden kamen zurück und dann bat er die Tochter, mit ihm abseits zu kommen. Schon nach 3 Minuten kommen sie wieder und dann sagte er, der Polizist, zu der ziemlich erregten, bewegten Wirtin vom Hotel, sagt er, die Tochter kann mit der Gesellschaft gehen. Dann sage ich, sehen Sie, Fräulein, jetzt haben Sie noch die polizeiliche Bewilligung. Und den Schutz dazu. Also.
Du hast ja gesagt, es ist schön, dass Sie...
Ja, und dann sage ich, der Hausmutter, der Hotelmutter, das war so eine richtige mütterliche Person, sage ich, liebe Mutter, machen Sie das aber bitte immer so. Ne? Wenn Sie so alleinstehende Töchter unter Ihren Fittichen haben, dann kümmern Sie sich so treulich um jede einzelne wie in dem Fall. Und das hat sie auch freudestrahlend versprochen. Dann war sie wirklich getröstet. Und die Frau van Wurden konnte nämlich dem Polizisten noch sagen, mein Mann ist Direktor von verschiedenen, Schlachthäusern bei Arnhem und Umgebung und sein Freund ist der Polizeichef von Arnhem. Also bitte, Sie können den gleich anfragen, ob die Sache stimmt, was ich Ihnen erzählt habe. Und so war das also vom Herrn, es könnte nicht besser und treffender und tadelloser eingefädelt geworden sein, die Geschichte. Schon, machen wir hier einen Moment Punkt oder einen Schluss. Nur eine kleine Zwischenbemerkung. Jetzt hört mal, Geschwister, wenn mir nun jemand bös wollte, der könnte also in Tat und Wahrheit behaupten, denkt einmal, der Bruder Muhl, ausgerechnet beim Bibelkurs in Holland, hat der wegen einer jungen Tochter mit der Polizei zu tun gehabt. Hätte der recht?
Ja.
Nicht wahr? Der hat vollständig recht. Ne? Und dann geht es dann so weit, ging es dann so weiter. Also nur als Beispiel, was alles passieren könnte. Und wie gut es ist, wenn wir bei solchen Gerüchten zuerst einmal stille werden vor dem Herrn und es ihm sagen, du weißt es, Herr, und bitte, es ist deine Sache, die Dinge zu offenbaren. Ich weiß es ja nicht. Das nur als Rand- und Nebenbemerkung. Nun fuhren wir glückselig, nun zu fünf, der fünfte Platz in meinem Wagen war nun so besetzt, zurück nach Arnhem. Die anderen wussten noch von dem, was neuerdings passiert war, alles noch nichts. Stellt euch vor, die Holländerin, die Frau Doktor, die Krankenschwester in ihrer Haube, das war natürlich noch ein Schutz, nicht wahr, für die ganze, aber könnte umso gefährlicher sein unter Umständen, nicht? Ja, dann meine Frau, ich und die Tochter im Wagen. Nun kommen wir an und kaum sind wir in Petersberg wieder angekommen, habe ich natürlich dem Bruder Heller rapportiert von dem Geschehenen, so kurz und gut es ging. Und dann saßen wir am Abendbrot zusammen. Und dann sagte ich, diejenigen Geschwister, die gebadet haben, haben eine doppelte Ration zu gut. Weil man weiß ja, das gibt vermehrten Appetit, nicht wahr? Ja. Besonders wenn man mehr Bad nicht gewohnt ist, wie zum Beispiel ich. Und dann steht der Adolf auf und sagt, ja, wisst ihr auch etwas, was da passiert ist? Bruder Muhl hat gleich eine Perle gefischt und mitgebracht aus dem Meer. Ja, das wäre nun mal die Perle aus dem Meer. Schön. Und dann konnte aber der betreffende Bruder, der sie wirklich gefischt hat, nicht mehr schweigen. Und ist der aufgestanden und hat gleich erzählt, was er Dummes angestellt hat. Ja. Und dann habe ich aber dem Adolf auch gleich gesagt, Adolf, wahrscheinlich wird sich die Tochter bei dir aussprechen. Und dann rate ich dir, mache gar nicht viel. Höre nur zu und zeige ihr den Weg. Denn der Herr hat schon selber in ihrem Herzen alles wohl vorbereitet. Am nächsten Tag fand tatsächlich die Aussprache statt und sie konnte ihr Leben bewusst dem Herrn übergeben in einer ganz köstlichen Weise, sodass wir zwei oder die Geschwister, die dabei waren, das darf ich noch sagen, das können wir uns doch lebhaft vorstellen, ein solches Erlebnis als Zugabe vom Herrn für eine sonst reich gesegnete Versammlung von Geschwistern war doch für die ganze versammelte Bibelgruppe und Bibelgemeinschaft ein Erlebnis, eine Erfrischung, etwas Köstliches und hat die ganze Versammlung neu belebt und kostbar bereichert. Bitte. Ja, das kommt jetzt dann. Ja. Dann hatten wir, dann hatten wir am nächsten Abend eine Zeugnisversammlung vorgesehen und hatten bereits die und die Brüder, bestimmt.
Sieben Brüder waren es.
Schön, sieben Brüder, jetzt haben wir sechs Ältere und dann noch ein Jünger. Und schön das Programm gemacht, wieder, wie das der Reihe nach ging, und der Adolf hält ja sehr viel darauf, dass es genau nach Programm geht, hat mich dann wieder gesucht, jetzt kommt dann der da und so und so. Und gut, dann war der junge Bruder gerade fertig mit seinem Zeugnis, ging weiter. Dann habe ich in meine Notizen geguckt, wer kommt jetzt dran und so weiter. Und er sitzt dort und ich sitze hier. Und wie ich aufschaue und sagen will, jetzt kommt Bruder, dann steht da so ein Schatten da am Pult. Und wie ich den anschaue, ist das die Tochter, die wir da gefischt haben aus dem Meer.
Der verwechselte Wasserbursch.
Ja, das war dann noch so bei der Verwechslung. Der merkte, der hat sie so an der Hand gehabt und dann sieht er hat gemeint, das sei die und die von unserem Kreis, und dann sieht er die und die dort drüben und dann guckt er die nochmal näher an und so erst hat er das gemerkt. Also ganz eigenartig. Jetzt zurück zu der Zeugnisversammlung und dann steht sie wieder zitternd hier und sagt, ihr Lieben, ich habe in meiner Lebtag noch nie ein Wort öffentlich geredet, aber heute kann ich nicht schweigen, ich muss einfach sagen, wie glücklich ich bin. Ich durfte gestern den Heiland finden und so, kurz ist es gegangen und ging wieder an ihren Platz. Und wir haben uns wohl gefragt, das Weib schweige in der Versammlung. Ne? Na, was sollten wir nun machen? Ne?
Ich kann das doch nicht zurücknehmen, was du da gesagt hast.
Also, wir sehen, der Herr hat da Wunderbares gewirkt und wie er die Tochter weiterhin geführt hat, entspricht durchaus dem, wie er in ganz besonderer Weise ein Neues angefangen hatte mit ihr in unseren Kreisen.
Bitte schön. Ja, noch eine ganz kleine Schlussbemerkung. Gleichzeitig. Sie war in einer Bank irgendwo im Rheinland und hat dann bald den Wunsch gehabt, irgendwie will sie dem Herrn dienen, und hat dann ein diakonisches Jahr irgendwo abgeleistet und ist zur Zeit zum Dienst, zur Arbeit, mitsamt dem Mädchen, die gleichen Bademützen hatten und deshalb verwechselt wurden, die beiden verwechselten Wasserfrösche sind hier im Haus.
Sie dürfen wir nicht sehen.
Doch. Ihr habt sie schon oft gesehen, aber sie sind ein bisschen ängstlich.
Die will ich ja nicht sehen. Am besten sehen.
Also sie wird eben geholt, sie hat nur Angst ein
bisschen. Oh, die Arme.
Ach, ist das ja. Komm wieder. Ja. Es ist... Sie will nicht. Sie kommt, ja, gut, auch gut. Also sie geniert sich, sie hat mich gebeten, okay, Onkel Adolf, lass mich ja nicht kommen, ich geniere mich da, wenn ich mich da hinstellen soll. Also ihr könnt ja dann fragen, wer sie ist und wird schon rausfinden. Die beiden Wasserfrösche, die verwechselten, die vertauschten, sind wie gesagt beide im Haus. Und sie hat, gestern habe ich einen Brief bekommen, den ein Verwandter ihr geschrieben hat und hat ihr geschrieben, ich bin durch dein Zeugnis und deinen Dienst bin ich zum lebendigen Glauben gekommen. Und das Mädchen war überglücklich und sagt, Onkel Adolf, lese mal das da. Hat mich tief bewegt, was der Herr tun kann. Und ihr Herzenswunsch, dem Herrn dienen zu dürfen, hat sich also schon im Kleinen erfüllt. Das war die Geschichte von der Perle aus dem Meer oder den aus Versehen verwechselten Wasserfröschen. Eine wahre Begebenheit. So.
Ich sollte irgendwas sagen.
Ja.
Noch einmal von einer so feinen und lieben Erinnerung, die ja noch in Wirklichkeit unter uns lebt. Und das ist immer das Wichtigste, dass die Dinge, die uns erfreuen, auch leben. Dass sie hautnah sind, blutnah sozusagen. Im praktischen Alltag, wir wirklich nun die Auslebenden sind all dessen. Also von dem nur noch zu einem Wort zurück, was uns im Blick auf all das Geschehen, auch in der politischen und in der anderen Welt, bewegt. Ich bin durch meinen Beruf dahin geführt, sehr viel in der Welt herumzufliegen oder zu fahren. Und da wird mir immer neu klar, und das ist mir auch heute gerade bei der Erzählung wieder klar geworden, noch keine Zeit, die je in dieser Welt oder auf dieser Welt existierte, ja, ich möchte sagen, im ganzen Kosmos existierte, war in einer solchen Weise eine Entweder-Oder-Zeit wie die heutige. Es gibt keine Zwischenlösungen mehr. Je mehr diese ganze Entwicklung im Geistlichen hineindrängt auf das Wiedererscheinen unseres Herrn und das Errichten des messianischen Reiches, desto mehr ist es ein klares Entweder-Oder. Und das hat auch diese liebe Schwester seinerzeit wohl vielleicht unterbewusst gemerkt. Ich bin entweder bei der weltlichen Gesellschaft, mit der ich gekommen bin, oder ich bin bei der anderen, die mich jetzt hier einlädt. Aber sagen, ja, schreibt mir mal oder so hätten wir es vielleicht getan. Also ihr seid ja liebe Menschen, aber jetzt gleich da mitlaufen, hört mal, ich weiß ja gar nicht, was denken die, mit denen ich gekommen bin, die denken, ich bin da unseriös geworden. Oder was denkt meine Wirtin? Ich glaube, ich hätte 1000 Hemmungen gehabt. Aber sie hat wohl da etwas gespürt davon, was wir auch jetzt wieder spüren sollen. Es geht um ein Entweder-Oder. Wir sind entweder im Machtbereich des Fürsten dieser Welt, der auf den letzten Endkampf sich rüstet, seine sämtlichen Gewalten zusammenfasst, auf diese große Schlussauseinandersetzung, oder wir sind völlig in der Nachfolge Jesu. Ein Zwischending gibt es nicht. Und das ist das Schöne und das Bewegende, dass sie das gemerkt hat in ihren jungen Jahren. Und dass sie es gewagt hat, obwohl das Elternhaus nicht gläubig war. Obwohl man zunächst sagte, ja jetzt zurück aus dem Bankberuf, ja wo denkst du hin? Diakonisches Jahr, Diakon durch den Staub, heißt das wörtlich übersetzt. Da willst du als Bankangestellte jetzt fahren durch den Staub in irgendeinem Krankenhaus oder wo es auch sein soll. Wir stehen und davor sind auch wir gestellt hier vor der Frage, entweder oder. Zwischenlösung gibt es nicht. Auch jetzt in dieser Stunde. Lasst uns dieses klare Ja zu Jesus finden. Und zwar völlig ungeteilten Herzens und ohne ein Reservat, das wir zurückbehalten. Amen.
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 Ehe wir jetzt schließen, wir müssen ja schließen, damit die Tische gedeckt werden, will ich mich verabschieden. Ich werde gleich weggehen. Ich habe heute Abend noch, muss in Bern sein, morgen in Thun und so weiter und so weiter. Ich grüße euch alle miteinander. Ich kann unmöglich jedem noch die Hand drücken, aber im Geiste sage ich jedem, Gott segne euch und bewahre euch und vollende euch. Und auch einige, die dem Herrn ihr Leben gegeben haben, die mögen ihm treu bleiben. Der Herr wird euch halten und führen und mehr tun, als ihr bitten und verstehen könnt. Glaubt ihr das?
Ja.
Hans, glaubst du es auch?
Jawohl.
Und die anderen auch? Ja. Wer ist noch da? Ja. Gott segne euch, ihr lieben Freunde. Und ich möchte dann noch mit euch beten und euch segnen, damit dann wir den Saal verlassen können und ich weg muss. Wir danken dir, oh Gott und Vater, für den Reichtum deiner Gnade in deinem wunderbaren Wort, in deinen großen, leuchtenden Heilsgedanken und in den kleinen und kleinsten Führungen unseres Lebens. Wir danken dir auch für diese Zeugnisse hier, die meine Brüder und ich jetzt in dieser Morgenstunde geben durften, durch das Zeugnis, durch dieses Erlebnis, dort am Meeresstrand, wie es schöner und wunderbarer nicht erdichtet werden kann. Herab Lob und Dank, und du hast alle die Beteiligten wunderbar gesegnet und hast sie alle näher an dein Herz gezogen und auch durch dieses Erleben froh und glücklich gemacht. Wir beten dich an. und nun segne den Rest dieser Tage hier bis kommenden Mittwoch. Meine lieben, teuren Freunde, die kommen, mein lieben Arthur, der heute dienen darf, und die anderen lieben Brüder, dein lieben Bruder Hick und den Gideon Dreisbach und den Heinz Schumacher, gieße das Füllhorn deiner Gnade über ihren Dienst aus. Lass ihr Wort die Herzen erreichen und durchbohren und erfüllen und beseligen. Und tue Großes hier an diesem Hause und fördere draußen an dem Bau das Werk deiner Hände. Ja, das Werk deiner Hände wolltest du fördern. Es geschieht zu deiner Ehre und du wirst da erreichen, was notwendig ist. Auch da überbitten und verstehen tun. Wir bergen uns an die, in dir. Wir weihen uns dir aufs Neue. Wir wollen fertig werden für dich und haben einen Wunsch. Vollende uns und komme bald. Ja, komme bald, Herr Jesu. Amen.
Amen.
Amen.